Radio 1, nur für Erwachsene.
Meinen Balkon dürften Sie mittlerweile ganz gut kennen aus meinen Erzählungen, obwohl die meisten davon natürlich ganz und gar übertrieben sind. Ja, also nicht aber die von dem Entenpärchen, das es sich die letzten Wochen mehrfach in den Blumenkästen gemütlich machte, bevor es sich dann doch entschloss, woanders zu brüten. Dafür badet jetzt wirklich täglich ein Spatzenpaar im sandigen Boden zwischen Rotklee und Schnittlauch. Wir kriegen auch regelmäßig Besuch von einer Blaumeise und ab und zu schaut mal ein richtig schön bunter Distelfink vorbei. Architekten und Landschaftsplaner könnten viel mehr dafür tun, dass sich Tiere in der Stadt wohlfühlen. Das Konzept dafür, das gibt es schon. Es nennt sich Animal Aided Design. Und was das ist, das soll uns der Künstler und Landschaftsarchitekt Dr. Thomas E. Haug erklären, der es an der Universität Kassel betreibt. Herr Haug, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wildtiergerechte Menschenhäuser, wie geht das?
Das ist an und für sich gar nicht so problematisch. Es gibt ja auch viele Tierarten, vor allem Vögel, man nennt sie Gebäudebrüter, die schon intensiv unsere Städte nutzen. Also es sind sozusagen Höhlenbrüter ursprünglich und die haben sich sozusagen angepasst und haben unsere Gebäude entdeckt. Aber man könnte natürlich noch viel mehr tun, und vor allem in den Freiräumen. Also da fehlen einfach sozusagen das Wissen und die Bereitschaft, die Bedürfnisse von Tieren, die man in der Stadt akzeptiert oder die man dort gern sehen will, zu integrieren in die Planungen der Gebäude oder der Freiräume.
Wie denkt denn da ein Landschaftsarchitekt normalerweise, wenn er diese Freiräume beplant, also die nicht bebauten Grundstücke auf dem Grundstück? Sagt er da nun einfach Rasen sehen, drei Bäume drauf und fertig?
Also es ist ja nicht die Aufgabe der Architekten und Landschaftsarchitekten, sozusagen Tiergerechtigkeit herzustellen. Das gehört nicht in ihr Berufsprofil. Momentan ist das planerisch sozusagen als Gegenplanung organisiert. Also der Naturschutz macht immer eine Gegenplanung zu dem, was die Stadtentwicklung macht. Und das führt eben zu massiven Konflikten. Und deswegen wird es auch immer in der Planung als extrem lästig empfunden, wenn plötzlich irgendwelche seltenen oder geschützten Arten auf Brachflächen entdeckt werden. Und das wollen wir eben anders machen. Wir sagen, man muss sozusagen die Bedürfnisse von Tieren, ich nenne nur ein Beispiel, zum Beispiel Haussperlinge, die, Sie haben es ja schön genannt, mit ihrem Balkon, die brauchen zur Parasitenbekämpfung Staubbäder, und wenn das fehlt in der Umgebung, dann können Haussperlinge eben nicht vorkommen in einem Raum. Und wir wollen eben, dass das von vornherein als Teilplanung mit einbezogen wird, von Anfang an im Planungsprozess.
Dass man dann irgendwo halt keinen Rasen sät, sondern einfach eine Sandfläche lässt?
Es ist ja ganz banal. Zum Beispiel der Gendarmenmarkt ist ein gutes Beispiel. Da gibt es wassergebundene Decke unter dem Baumbestand. Und das ist sozusagen eine riesige Spatzenbadeanstalt dort. Also man kann das sehr gut immer mit den Dingen, die sowieso auch für den Menschen notwendig sind, verbinden. Das ist der Kern. Also es geht nicht um... Manchmal muss es sein, dass man speziell was macht, aber man kann das eigentlich sehr gut integrieren in das, was wir als Menschen benötigen und wollen.
Sie würden ja sogar Tiere anlocken, die bisher nicht in der Stadt wohnen. An was haben Sie da so gedacht?
So ganz so ist es nicht. Städte sind ja extrem biodivers. Es gibt sehr viele Arten. Gut gezählt ist es in Zürich. Da leben fast die Hälfte aller Säugetierarten, die es in der Schweiz gibt, auch in Zürich. Und man hat das ja erst in den letzten 30 Jahren entdeckt, dass Städte sehr hohe Biodiversität haben und ist da eben planerisch nicht drauf eingerichtet. Und es geht einfach darum, dass wir momentan natürlich, wir urbanisieren uns stärker, Berlin wächst zum Beispiel, und deswegen gehen eben Räume auch wieder verloren. Und das muss nicht sein, sondern man kann das eben unterstützen, dass die Städte biodivers bleiben oder noch biodiverser werden. Und das sind natürlich nicht alle Arten dafür geeignet. Es gibt viele Nutzungskonflikte, siehe Wildschweine in Berlin oder Tauben und Ratten würde man natürlich auch nicht ansiedeln wollen. Aber es gibt eine hohe Anzahl von Arten, die gut geeignet sind oder die man in der Stadt halten will weiterhin.
Waschbären?
Die muss man sich nicht kümmern, die können das ganz gut alleine.
Füchse haben wir auch jede Menge.
Genau, das ist auch nicht problematisch. Aber Spechte, Haussperling, der ist überraschenderweise, nehmen da die Bestände ab. Alle möglichen Fledermäuse, Eulen, Falken, andere Greifvögel und natürlich Amphibien. Zauneidechsen, Frösche und so weiter. Also es gibt eine große Anzahl von Arten, bis hin natürlich zu Insekten, über die wird ja immer selten gesprochen, weil sich wenig Leute dafür interessieren, aber die wären sozusagen im zweiten Schritt ja auch wichtige Nahrung für dann Säugetiere oder Vögel.
Mehr Hummelpflanzen.
Unbedingt zum Beispiel, ja. Wichtig ist, dass man eben komplett über den Lebenszyklus der jeweiligen Arten Bescheid weiß und ihre Ansprüche in den Lebensphasen, damit man da nicht irgendwas vergisst. Also wir nennen das kritische Standortfaktoren. Wenn man da einen davon jetzt nicht erfüllen würde, dann zum Beispiel bei Spatzen, da brauchen die Jungvögel nach dem Ausflug aus dem Nest sozusagen Deckung in der Nähe des Nestes. Wenn es das nicht gibt, ist das für die Population schädlich und sogar sozusagen.
Da ist immer ein gewisses Risiko bei, in die Natur einzugreifen. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Wir haben vorm Haus eine Baumscheibe bepflanzt und die fand dann ganz nach kurzer Zeit eine Ente offenbar so gemütlich, dass sie 4 Eier reinlegte, aber dann das Nest verließ. War wohl doch zu viel Trubel, zu viele Hunde drumherum. Ne?
Genau, das ist sozusagen eben, also Sie haben das ja nicht mit Absicht gemacht, aber da könnte man sagen, wenn man das jetzt geplant hätte, hat man eben über die Ente nicht genug Bescheid gewusst und dass eben Bodenbrüter sozusagen extrem störungsanfällig sind und ihr Nest dann verlassen und die Brut verlassen. Das muss man einfach wissen. Zum Beispiel bei Nachtigallen ist das auch ganz wichtig. Das sind auch Bodenbrüter.
Nachtigall, ich höre dir trapsen. Animal Aided Design, so heißt das Konzept. Mit tiergerechten Häusern könnte man arbeiten, wenn es sich durchsetzt. Der Landschaftsarchitekt Dr. Thomas E. Haug arbeitet daran und hat uns erklärt, was er macht an der Uni Kassel. Herr Haug, Ihnen herzlichen Dank und ein schönes Wochenende.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.